Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Für universale Gerechtigkeit plädiert der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm, der mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. Warum er eine exzellente Wahl ist, darüber sprechen wir gleich mit dem Schriftsteller und Philosophen Wolfram Eilenberger. Wir berichten auch von einer Diskussion, zu der die Heinrich-Böll-Stiftung Berlin eingeladen hat, nachdem sie sich aus der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises an die russisch-amerikanische Publizistin Mascha Gessen zurückgezogen hatte. Und wir träumen von wunderschönen Städten, von einem menschenleeren Venedig, wie es der Dokumentarfilmer Giovanni Pellegrini in seinem neuen Film zeigt, und der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl im Salzkammergut, das wir besuchen. Eine gerechte Welt für Juden und Araber, dafür tritt der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm seit langem ein, und er wird in diesem Jahr mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geehrt. Für sein Buch Radikaler Universalismus jenseits von Identitäten, das auch schon für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war. Warum dieses Buch so ausgezeichnet ist, darüber möchte ich jetzt mit dem Schriftsteller und Philosophen Wolfram Eilenberger sprechen, dessen Bestseller Zeit der Zauberer sicher viele kennen. Hallo, guten Abend, Herr Eilenberger.
Guten Abend.
Sie kennen Omri Böhm ja auch persönlich. Haben Sie sich über diese Wahl gefreut?
Ja, ich habe mich darüber sehr gefreut. Nicht nur, weil ich ihn kenne und mag, sondern weil damit auch ein herausragender Denker unserer Gegenwart geehrt ist, der sehr originell, sehr zugänglich und auch sehr scharf in der Ansicht unserer derzeitigen Probleme ist.
Wir haben ihn heute gefragt, was ihn denn dazu angeregt hat, zu diesem Buch, für das er ausgezeichnet wird, zu radikalem Universalismus.
Es ist schwierig zu sagen, wie ich die Idee für das Buch bekommen habe. Vielleicht auch, weil das Buch zusammenfasst oder zusammenbringt fast alles, was ich bisher gemacht habe. Mit Kant, mit der Aufklärung, sogar mit der Bibel und natürlich auch mit Israel als das politische Beispiel. Die Kernidee war immer eigentlich keine Idee, sondern eine Frage, ob und wie wir noch universell denken können, wenn überhaupt. Ich finde, das ist eigentlich viel schwieriger als oft gedacht. Und ich habe versucht, die Verteidigung der theoretischen Möglichkeit, universelles Denken, die ja gar nicht selbstverständlich ist, mit der politischen Praxis zusammenzubringen, zumindest bei meinen öffentlichen Schreiben zu Israel hauptsächlich, zu den Staaten auch und so weiter. Wenn das heute Resonanz findet, dann hoffentlich, weil mehrere verstehen mit dem Israel-Gaza-Beispiel, was alles auf dem Spiel steht, nämlich die Idee, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Von daher, dass wir einen kompromisslosen Universalismus in der Theorie und der Praxis zumindest zu verteidigen versuchen sollen.
Omri Böhm war das, der den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommt. Wolfram Eilenberger, er hat gesagt, ob und wie wir noch universell denken können, das wäre quasi die Kernfrage von ihm in diesem Buch. Können Sie uns das mal erklären, was er damit meint, mit diesem radikalen Universalismus?
Ja, beim Universalismus geht es in der Philosophie um die Unbedingtheit der Geltung von Normen oder von Regeln, also grob gesprochen von Sätzen, die mit du sollst anfangen. Und die Frage ist, was diesen Sätzen zur Geltung verhilft. Und Omri Böhm vertritt nun eine Position, dass es Regeln gibt, die unabhängig von Zeit, Ort und kulturellem Kontext für alle Vernunftwesen, für alle Menschen gelten. Und das ist eine Minderheitenposition in der heutigen Philosophie, kann man sagen. Denn sie setzt darauf an, dass nichts, was Menschen sich einigen, was Menschen für richtig halten, was Menschen für sich als Erkenntnis formulieren, die eigentliche Geltung bedingt, sondern dass es da einen metaphysischen, einen anderen Grund gibt, der uns alle unter seine Achtung zwingt.
Wenn Sie sagen, das ist eine Minderheitenmeinung in der Philosophie, spielt das auch darauf an, dass er das ja auch eine Verteidigung ist, wie er sagt? Gegen wen verteidigt er denn diese Werte?
Ja, das zeigt sich dann schon im Nachtitel dieses preisgekrönten Buches Jenseits von Identität, denn es gibt eine ganze große Strömung, das sogenannte Identitätsdenken oder auch die Identitätspolitik, die genau das bestreiten. Die würden sagen, das große Projekt der Aufklärung, das mit Immanuel Kant ganz eng verbunden ist, das ist eigentlich nur ein koloniales Projekt. Da wird nicht über die Vernunft gesprochen, sondern die weiße, männliche Vernunft, die in ihrer Geltung auch dementsprechend eingeschränkt und sogar zu kritisieren ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch eine Art von politischem Liberalismus, der auch sagt, diese Regeln gelten, weil wir uns darauf einigen, weil wir Konsens empfinden. Und Omri Böhm hat nun eine originelle und auch sehr kritische Position gegenüber diesen beiden großen Strömungen der Gegenwartsphilosophie, weil er sagt, beide können nicht richtig sein. Und er ist nicht nur in der Lage, das selbst besonders klar darzulegen, sondern eben auch aktuelle politische Ereignisse und Konstellationen zu beziehen. Und der von ihm erwähnte Gaza-Israel-Konflikt wäre so ein Beispiel, in dem die Würde des Menschen als unantastbar behauptet wird, aber wir uns die geistigen Quellen dieser Behauptung nicht mehr so recht klar machen und vergegenwärtigen können.
Er plädiert ja für eine universale Gerechtigkeit. Was heißt das denn konkret, zum Beispiel im Hinblick auf sowas wie den Nahostkonflikt?
Das würde ganz konkret heißen, dass das Leben eines Kindes im Gazastreifen nicht weniger und auch nicht mehr wertvoll ist als das Leben eines Kindes oder eines Menschen in Jericho oder in Tel Aviv. Dass diese Geltung für alles, was Menschen betrifft, in gleicher Weise gegeben und auch zu schützen sein muss. Und Sie sehen ja schon, dass allein eine Aussage wie diese Leben sind gleich viel wert heute unter einen unheimlichen diskursiven Druck gerät, dass man sich gleichsam schon dafür rechtfertigen muss, auf diesem ganz elementaren Einsicht überhaupt zu bestehen. Und Omri Böhm ist natürlich auch ein Patriot, ein israelischer Patriot, der sehr kritisch mit den politischen Strömungen und auch den Handlungsweisen seines eigenen Landes umgeht und einer der stärksten und auch, würde ich sagen, emotionalsten Kritiker der politischen Entwicklungen in Israel seit etwa 10 Jahren ist.
Aber das klingt so, als ob das Buch auch einen Nerv der Zeit trifft und er auch deshalb natürlich ein super Preisträger ist.
Das ist so. Und wenn er sagt, er sieht sich in der Tradition der Aufklärung, dann waren die großen Aufklärer nicht nur Menschen, die ein eigenes philosophisches Fundament hatten ihrer Meinungen, sondern sie haben sie auch in die Öffentlichkeit getragen. Sie haben in Streitschriften, in öffentlichen Artikeln sich geäußert, in einer verständlichen, für alle zugänglichen Sprache. Und genau das ist bei Omri Böhm auch der Fall. Er ist nicht nur ein herausragender, origineller Philosoph eigenen Rang, sondern hat eben auch das Talent, das in einer breiten und gegenwartsorientierten Weise zu formulieren und in politische Kontexte einzubringen. Und seine sehr wichtige Position, meine ich, in diesem Israel-Gaza-Konflikt, die ist eben philosophisch fundiert, aber sie trifft auch genau die Spannungen, die uns derzeit alle umtreiben und uns auch alle desorientieren. Denn man muss ja wirklich schon eigentlich blind sein, um nicht zu sehen, wie aufgescheucht, wie teilweise selbstwidersprüchlich und auch verloren viele Menschen sind, wenn sie innerhalb dieses Konfliktes eine kohärente Position formulieren wollen.
Kann ich denn dieses Buch nur lesen, wenn ich philosophisch vorgebildet bin? Also ist es sehr voraussetzungsreich oder kann ich dem auch folgen, wenn ich einfach nur interessiert bin, quasi mein Denken zu erweitern?
Nein, das ist eine sehr schöne und große Qualität dieses Selbstdenkers, dass er wirklich in der Lage ist, auch Menschen, die jetzt kein philosophisches Studium haben oder besonders vorgebildet wären, die Problemlage klarzumachen, die Relevanz und die Wichtigkeit dieser Fragen und sie auch in einen größeren historischen Kontext zu stellen, der bei Omri Böhm tatsächlich vom Alten Testament bis in unsere Jetztzeit reicht und eben Immanuel Kant als große Scharnier und Übergangsfigur besonders stark macht. Wir gehen ja jetzt ins Kant-Jahr, 300 Jahre Kant. Das heißt, das sind ganz viele Gegenwartsbezüge ineinander verwoben, in einer großen Klarheit, einer Klarheit, wie ich sagen müsste, die sich nur dann auch für den Leser ergibt, wenn man selbst klar denken kann und die Dinge philosophisch vor sich sieht, wie das bei Omri Böhm der Fall ist.
Und er scheint ja auch ein mutiger und unerschrockener Mensch zu sein, wenn er sich nicht scheut, eben wie Sie am Anfang gesagt haben, dann auch Thesen zu formulieren, die durchaus streitbar oder auch umstritten sein werden.
Ja, das ist so. Und ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich das sagen darf, ob die Jury dieses Preises überhaupt nicht klar ist, was für einen radikalen und kompromisslosen Denker sie da eigentlich ausgezeichnet hat, wie unbequem manche von Böhms Thesen zum heutigen Zeitgeist und auch zum philosophischen wie kulturellen Mainstream stehen. Auch da würde ich sagen, ist Omri Böhm ein Aufklärer im besten Sinne, weil Aufklärung ist mit Kant der Mut, selbst zu denken, der Mut, gegen die Strömung zu denken. Und das ist bei ihm immer der Fall. Und da ist er auch sehr kompromisslos, scharf und für viele, viele, auch für mich selbst manchmal im Gespräch, fast ein bisschen unbequem.
Der Philosoph und Schriftsteller Wolfram Eilenberger. Vielen Dank, Herr Eilenberger, dass Sie uns Omri Böhm und seine Gedanken vorgestellt haben.
Gerne.
Und der israelische Philosoph wird am 20. März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geehrt. Und wer sein Buch Radikaler Universalismus lesen möchte, es ist beim Ullstein Verlag erschienen, übersetzt aus dem Englischen von Michael Adrian. 176 Seiten, kosten 22 Euro.
was mir heilig ist.
Und zum Auftakt unserer weihnachtlichen Reihe, die bis zum 29. Dezember geht, haben wir den in New York lebenden Schauspieler Klaus Pohl gefragt, was ihm heilig ist.
The streets are empty, the pavement's gray, but I don't mind, no, I don't mind. The people are fleeing, they're going home, but I don't mind, no.
Was mir heilig ist, ist die Berliner Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Es gibt eine bestimmte Stimmung in Berlin, so in Charlottenburg, wenn man durch die Straßen geht, aber auch in Mitte, die gibt es nur in Berlin. Und das ist mir heilig. Das ist so ein Gemisch von Grau und die Lichtchen, die überall brennen. Und so eine schöne Erwartung ist da bei den Menschen, die wahrscheinlich niemals erfüllt wird und erfüllt werden kann. Aber diese Erwartung ist das Schöne und das ist mir heilig. It's Christmas. Diese unaussprechliche Stimmung, die sich manchmal ergibt, wenn man an der Tür steht und wartet, dass jemand rauskommt, das ist mir heilig. In New York gibt es andere Momente. New York ist greller. Ne? Also wenn ich da gehe an der Sixth Avenue und mir einen kleinen Weihnachtsbaum kaufe, der bis zu meiner Hüfte reicht, dann ist das ein sehr komisches Erlebnis. Und das ist mir auch sehr wichtig und ich liebe es. Aber heilig ist mir diese Berliner Weihnachtsstimmung, die nichts mit dem Verkaufsrummel zu tun hat, sondern mit etwas Unaussprechlichem.
Der Schauspieler Klaus Pohl machte den Auftakt zu unserer Reihe Was mir heilig ist. Und morgen geht's weiter. Dann verrät die frisch mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnete Schauspielerin Sandra Hüller, was ihr zu dem Wort heilig so alles durch den Kopf geht. Es gibt ein paar Städte auf der Welt, in denen spielen so viele Filme, dass sie einem auf irritierende Weise vertraut vorkommen, wenn man sie zum ersten Mal in der Realität sieht. New York gehört auf jeden Fall dazu oder auch Paris und natürlich Venedig. Die meistens von Touristen völlig überlaufene Lagunenstadt kann man aber jetzt nochmal ganz anders kennenlernen in einem Dokumentarfilm von Giovanni Pellegrini, der in dieser Woche auch bei uns in die Kinos kommt. Lagunaria heißt er und ich bin gespannt, wie er meiner Gesprächspartnerin gefallen hat. Petra Reschi ist das Schriftstellerin und Journalistin, die viel über Italien und die Mafia geschrieben hat, aber natürlich auch über ihre Wahlheimat Venedig und dort erreiche ich sie auch. Hallo, guten Abend, Frau Reschi.
Ja, guten Abend, Frau Gerg.
Wir haben uns ja beide diesen Film angesehen, der sich Venedig, wie ich finde, ganz ungewohnt nähert über die Lagune. Da sieht man so einsame Wasserbilder am Anfang. Dann kommen traditionelle Ruderboote, die von ein paar Senioren vorangetrieben werden. Und so ganz langsam erst nähert sich Giovanni Pellegrini auch den Gebäuden, die wir so kennen. Ist das Ihr Venedig? Haben Sie die Stadt, in der Sie leben, in dem Film wiedererkannt?
Absolut. Mein Mann ist ja Venezianer und wir sind natürlich irgendwie eigentlich immer so mit ein bisschen Vorbehalt gegenüber Filmen über Venedig. Und demzufolge war das bemerkenswert, dass wir beide eben halt wirklich begeistert von diesem Film waren, weil er eben auf eine sehr gleichzeitig poetische Art und dennoch eben auch zeitgenössisch, also sehr wohl eben halt alle Probleme Venedigs angesprochen hat, aber das auf diese traumverlorene Art gemacht hat mit dieser märchenhaften Erzählstimme, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ganz abgesehen jetzt mal von den Bildern.
Ja. Wie haben Sie das denn empfunden? Da spricht ja so eine Frauenstimme und erzählt so in so einem fast legendenartigen Ton, aber die ist ja eigentlich ganz heutig. Ich fand es, wie Sie auch sagen, so ein bisschen märchenhaft und irritierend aber auch.
Ja, ich fand das auf eine angenehme Weise irritierend, weil das geht ja auch um die Gegenwart dabei, ja. Und diese Sätze, also die wirklich sehr, sehr schönen poetischen Sätze. Ganz zu Anfang ist mir noch ein Satz, den ich wirklich sehr passend zu Venedig, um den Charakter der Stadt und der Bürger hervorzustellen, dann wurde gesagt, einige, also der Besucher, gingen sogar so weit zu behaupten, dass die gesamte Stadt auf dem Willen ihrer Bürger beruhte, diese zu bewohnen. Und das sagt eigentlich was aus über Venedig zum Geist der Venezianer. Und das hat eben Giovanni Pellegrini sehr gut eingefangen. Und es mag auch eben halt daran liegen, dass er geborener Venezianer ist, in Venedig aufgewachsen ist, in Venedig studiert hat und dann eben halt auch diesen Film über Venedig gemacht hat.
Ich fand auch ganz schön, dass es einmal im Film heißt, in der Antike musste man ein Boot durch die Kanäle lenken können, um Staatsbürger zu werden. Was braucht es denn heute, um Venezianerin zu sein?
Naja, so ähnlich war das ja bei mir auch, wenngleich das mit dem Rudern bei mir immer noch nicht so gut klappt. Aber ich bin ja schon froh darüber, dass ich überhaupt ein kleines Fischerboot fahren kann. Und das ist eigentlich für mich auch schon schwer genug in dem Sinne von, also dass ich mich jetzt nach leider nicht mehr der Lockdown nicht mehr ist und ich mich jetzt dann eben halt durch die Gondeln und überhaupt durch den ganzen Verkehr durchquälen muss. Das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Mhm. Ganz anders als Autofahren im Übrigen.
Und Venedig ist ja auch, Sie haben das auch schon angedeutet und der Film zeigt das auch, eine Stadt in Gefahr. Es gibt immer wieder Versuche, sie vor den Massen von Touristen zu schützen und vor der Umweltzerstörung. Da fand ich sehr beeindruckend, wie der Regisseur an einer Stelle so ein riesen Kreuzfahrtschiff da durchs Bild fahren lässt und das einfach mal die ganze Stadt überdeckt. Finden Sie, dass der Film diese Gefahr, die über der Stadt hängt, gut einfängt?
Doch, also sowohl jetzt die rein physische Gefahr, also durch eben halt den Anstieg des Meeresspiegels plus des Overtourism, unter dem wir leiden. Dann gibt es ja immer auch diese Bemerkung, dass immer wieder betont wird, dass manche Besucher irgendwie in Venedig nichts anderes als ein vulgäres Museum seiner selbst sehen. Und Schiffe, die größer waren als die Stadt selbst, jawohl. Das ist ja bis heute im Übrigen auch noch genau der Fall. Denn anders als von den meisten Journalisten wurde es immer so Copy and Paste, irgendwie die Verkündung übernommen, dass es keine Kreuzfahrtschiffe mehr in Venedig gibt. Es gibt die natürlich nach wie vor. Und sie werden demnächst auch wieder in der Stadt anlegen. Also von daher hat sich im Grunde nichts geändert. Und wenn die Venezianer nicht so wie jetzt eben Giovanni Pellegrini dann sich für Venedig einsetzen würden, da ist niemand, der uns eigentlich verteidigt auf der ganzen Welt.
Welche Bilder oder Sequenzen fanden Sie denn besonders treffend oder berührend, auch während Sie den Film gesehen haben?
Naja, im Grunde schon das von der Lagune, sowohl jetzt diese Drohnenaufnahmen als auch die, so wenn man eben halt auf den Inseln ist, das ist eben halt für mich auch eine Geschichte gewesen, dadurch, dass ich sehr spät erst angefangen habe, ein Boot zu fahren und mich in die Lagune zu wagen, bestimmte Orte, die eben halt nicht so zu dem normalen Standardprogramm, nicht mal nur der Besucher, sondern eigentlich auch der Venezianer selbst gehören. Ja. Und dann merkt man eben halt, dass dieses Ganze und auch dieses Engagement der Venezianer über die Jahrtausende, muss man ja sagen, diese Lagune wie ein Lebewesen zu betrachten. Das ist ja das, wovon Venedig zehrt bis heute. Und leider ist das eben halt von denjenigen, die Venedig nur benutzen wollen, leider in Vergessenheit geraten.
Das fand ich auch sehr bewegend, richtig, wie man da diesen Fischer sieht, der da seine Netze einholt. Oder es gibt eine Ruderboot-Demo oder es versuchen Restauratoren, so ein Mosaik in einer Kirche zu retten. Aber ich muss sagen, am meisten ist mir so die Kinnlade runtergefallen im letzten Drittel, als Venedig auf einmal komplett leer ist, also menschenleer. War das in Corona? Was vermuten Sie? Haben Sie die Stadt schon mal so erlebt?
Ja, natürlich. Das war ja die grandiose Zeit des Lockdowns. Ja, und das war für uns in Venedig, war das, also ich habe die Stadt, genau diese Bilder habe ich ja selbst gesehen. Wir waren ja hier während des Lockdowns. Wir durften uns auch nur eigentlich 200 Meter von unserem Wohnsitz entfernen. Das ist ungefähr bei mir die Distanz bis zum Markusplatz. Und danach wurde es ein bisschen gelockert. Wir durften im Übrigen auch am Anfang gar nicht mal mit dem Boot fahren. Wenngleich in anderen Städten es schon möglich war, das Auto zu benutzen, durften wir unsere Boote nicht benutzen. Aber das war einfach die schönste Zeit, die ich in den ganzen Jahrzehnten, wo ich jetzt hier in Venedig lebe, je erlebt habe. Und übrigens, das teilen auch alle Venezianer. Was mich nur gewundert hat, ist, wenn ich dann da so diese Videos oder Fotos oder whatever von dem menschenleeren Venedig dann an Freunde in Deutschland geschickt habe, dass die dann immer gesagt haben, oh nein, das ist ja schrecklich, irgendwie so eine Geisterstadt. Wir fanden das toll. Also ich habe es einfach nur genossen. Alleine, dass ich mal an den Markusdom richtig nah dran gehen konnte und mir die Mosaiken noch mal ganz aus der Nähe angucken konnte, ja, ohne dass man sich irgendwie durch Menschenmassen durchbequälen musste. Und alleine die Spiegelung im Wasser, das war einfach eine grandiose Zeit, muss ich sagen.
Und ich nehme an, dass viele Venezianer sich auch gewünscht hätten, dass etwas zumindest davon auch bleibt oder man versucht, das zu bewahren. bewahren. Ist da nicht auch viel Frust und Ärger darüber, dass die Stadt quasi so überflutet und eben diesen Touristenmassen anheimgegeben wird?
Wir haben jetzt hier einen Bürgermeister, der nur davon lebt, Venedig auszubeuten. Ja, es gab gestern hier einen großen Film eines Investigativteams darüber, über die krummen Geschäfte dieses Bürgermeisters. Ja, also wir sind eigentlich hier nur an die schrecklichsten Dinge überhaupt gewöhnt. Demzufolge sind wir die Einzigen, also die Venezianer eben halt wie dieser Regisseur dann eben von diesem unfassbar vielen Bürgerinitiativen übrigens der Venezianer, die sich für ihre Stadt einsetzen. Ja. Und wir würden uns wünschen, und das war leider noch nicht mehr der Fall, als die UNESCO dann auch wieder mal eingeknickt ist, also dass eben Selbstorganisationen wie die UNESCO Venedig nicht schützen. Ja. Und das ist eigentlich das Traurige daran, dass wir letztendlich irgendwie so wenig Widerhalt haben. Inzwischen haben wir weniger als also 49.000 und ein paar kaputte Venezianer und wir haben irgendwie 51.000 und noch mehr Touristenbetten in der Stadt. Das heißt also, die Zahl der Touristenbetten übersteigt die der Einwohner inzwischen. Es geht also nicht darum, diese Stadt als Lebensraum zu erhalten, sondern lediglich als Zimmervermietung.
Also wer Venedig mal leer sehen will, muss sich den Film von Giovanni Pellegrini ansehen. Oder gibt es eine Zeit, wo man da hinfahren kann und es ist zumindest ansatzweise so wie im Film?
Jetzt im Moment vor Weihnachten, also weil jetzt irgendwie die ganzen Menschen ja alle irgendwie verwickelt sind in ihre Weihnachtsessen und Weihnachtseinkäufe, reisen ja weniger. Jetzt ist eine angenehme Zeit und die Zeit nach Silvester, also 1. Januarwochen dann bis vor Karneval, das ist so die einzige Zeit, wo es einigermaßen angenehm ist, ja.
Petra Reschi, vielen Dank für dieses Gespräch über den italienischen Dokumentarfilm Lagunaria von Giovanni Pellegrini, der in dieser Woche auch in unsere Kinos kommt. Vielen Dank, alles Gute.
Ja, Ihnen auch, danke.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Maschke.
Eine breit angelegte Initiative hat der Bundesregierung 15 Thesen übergeben, wie kulturelle Integration in Deutschland gelingen kann. Dem Bündnis gehören fast 30 Institutionen an, etwa der Deutsche Kulturrat, ARD und ZDF sowie christliche, jüdische und muslimische Verbände. Eine Kernforderung ist die Kunstfreiheit. Allerdings warnt die Initiative davor, diese als Deckmantel für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu missbrauchen. Entzündet hatte sich die Debatte durch den Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 im vergangenen Jahr. Die ins Boot geholte Unternehmensberatung rät nun zu einem Verhaltenskodex. Außerdem müsse sich die Documenta eindeutig gegen Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung positionieren. Zahlreiche Kunstschaffende sehen die Meinungs- und Kunstfreiheit durch unbegründete Antisemitismusvorwürfe inzwischen bedroht. So hat die südafrikanische jüdische Künstlerin Candice Braids mitgeteilt, ihre Mitgliedschaft in der Akademie der Künste ruhen zu lassen. Als Grund dafür gab die israelkritische Künstlerin an, dass Akademiepräsidentin Janine Meerapfel zwar für die Freiheit der Kunst eintrete, sich aber nur an die Seite von Künstlern stelle, die ihre Ansichten komplett teilten. Russland hat den Schriftsteller Boris Akunin als Extremisten eingestuft. Der 67-Jährige zählt zu den bekanntesten russischen Autoren. 2001 war er zum Schriftsteller des Jahres gekürt worden. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Romane über den Detektiv Erast Fandorin. Mittlerweile lebt Akunin im Ausland. Erst kürzlich gab er ein Interview, in dem er sich kremlkritisch äußerte.
Dabei war er in eine Falle gelockt worden. Zwei Anrufer hatten sich als den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und den ehemaligen ukrainischen Kulturminister ausgegeben. Akunin hatte in dem Gespräch unter anderem angegeben, für ukrainische Kriegsopfer Geld zu sammeln und die Ukraine dazu aufgerufen, mit russischen Kulturschaffenden zusammenzuarbeiten. Auch hatte sich Akunin in den vergangenen Jahren schon politisch engagiert und galt als Putin-Kritiker.
Stefan Lark berichtete. Das traditionsreiche Pariser Wachsfigurenkabinett entfernt die Nachbildung der Schauspieler Gérard Depardieu aus seinem Rundgang. Das bestätigte das Museum Grévin der Nachrichtenagentur AFP. Vorangegangen seien negative Reaktionen von den Besucherinnen und Besuchern und in den sozialen Netzwerken. Depardieu steht aktuell in der Kritik, weil er sich in einem Dokumentarfilm sexistisch über Frauen geäußert hatte. Die französische Kulturministerin Malak sprach von einer Schande für Frankreich. Gegen Depardieu läuft seit Ende 2020 ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Mehrfach beschuldigten ihn Frauen sexueller Übergriffe.
Eine Debatte hat die vergangene Woche bestimmt, und zwar die um die Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken an die Publizistin Mascha Gessen. Weil Gessen in einem Essay für den New Yorker den Gazastreifen mit jüdischen Ghettos in der Nazi-Zeit verglichen hatte, war die Preisverleihung verlegt worden, statt wie geplant im prächtigen Bremer Rathaus. Vor großem Publikum fand das Ganze dann in einer kleinen Bremer Hinterhofgalerie statt. Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bremer Senat, die den Preis seit Jahren zusammen mit dem Trägerverein vergeben, hatten sich aus der Veranstaltung zurückgezogen, wofür sie selbst wiederum in die Kritik gerieten. Deshalb hat die Heinrich-Böll-Stiftung heute Mascha Gessen zu einer Diskussion nach Berlin eingeladen. Thomas Fitzel war dabei.
Die Heinrich-Böll-Stiftung wollte mit dieser Veranstaltung Risse notdürftig kitten, die sich auch durch die eigene Organisation zogen, steht aber jetzt vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. Dass es für den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Imme Scholz und Jan-Philipp Albrecht, die sich tapfer der Diskussion stellten, mehr als nur schwer werden würde, das wurde schon bei der Begrüßung von Mascha Gessen deutlich.
Wir sind heute hier, da am letzten Samstag der Hannah-Arendt-Preis an Mascha Gessen verliehen wurde.
Lang anhaltender Applaus für Mascha Gessen. Und damit war klar, die überwiegende Mehrheit der Anwesenden dieser schnell ausgebuchten Veranstaltung, die noch in einem zweiten Saal übertragen wurde, stand eindeutig hinter Mascha Gessen. Und das Urteil über die Absage der Preisverleihung und wie wenig klar und eindeutig sich dabei die Heinrich-Böll-Stiftung verhalten hatte, war ebenso unzweideutig.
Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so geschämt. Geschämt darüber, dass eine Organisation, die für Menschenrechte und für Meinungsfreiheit steht.
Hartmut Bäumer, der sich so im Anschluss äußerte, war selbst vor einigen Jahren noch Mitglied im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen. Und ihm schlossen sich viele an. Die Schriftstellerin Esther Dischereit, die herausragende Vermittlerin osteuropäischer Literaturen Katharina Rabe oder die südafrikanische jüdische Künstlerin Candice Breitz. Das war aber schon am Ende. Eigentlich sollte es ja vorab um den Essay im Magazin New Yorker von Mascha Gessen gehen. Was darin unter Umständen eine rote Linie überschritten hat oder auch nicht. Jan-Philipp Albrecht meinte, dass der Vergleich von Gaza mit einem Ghetto während der NS-Zeit nicht angemessen sei, betonte aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit des Dissens als Voraussetzung für ein Gespräch.
Und das ist wichtig, dass wir auch in der Lage sind, uns zu widersprechen, Dissens zu haben und dass jemand auch sagen darf, also ich akzeptiere deine Meinung, ich diskutiere auch gerne mit dir darüber, aber eine Plattform biete ich dir dafür jetzt nicht unbedingt.
Damit war ungewollt ausgesprochen, dass die Debatte in keinem machtfreien Vakuum stattfindet, sondern die einen eben die Macht haben, Plattform anzubieten oder nicht. Oder wie in diesem Fall die öffentliche Diskussion über den Essay von Mascha Gessen, der in Bremen in der Universität hätte stattfinden sollen, zu unterbinden. Mascha Gessen, der teilweise unterstellt wurde, fahrlässig zu vergleichen und damit die Schrecken der Ghettos zu relativieren, was angesichts Gessens eigener damit verbundener Familiengeschichte reichlich absurd ist, zitierte daher am Anfang erst einen Augenzeugenbericht von der Liquidierung des Warschauer Ghettos.
Der Grund, warum ich glaube, dass der Vergleich wichtig ist, ist, dass ich an Sprache glaube. Ich glaube, dass wenn wir schlechte Metaphern verwenden, dann verstehen wir nicht, was wir sehen. Wir haben oft das Wort Freiluftgefängnis benutzt für Gaza. Ich weiß aber gar nicht, was ein Freiluftgefängnis ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann hilft es uns nicht, um das zu erklären.
That actually, if you think about it, doesn't help explain what it is.
Doch viel entscheidender, ob man damit ein besseres Analyseinstrument erhält oder auch nicht, war doch Gessens Satz, worin sich das Ghetto von Warschau etwa und Gaza dann doch fundamental unterscheiden.
The biggest difference between Gaza in the Jewish ghettos in Nazi-occupied Europe is that most Gazans are still alive and the world still has an opportunity to do something about it.
Der größte Unterschied bestehe darin, dass die Einwohner von Gaza zum größten Teil alle noch am Leben seien und die Welt immer noch daher die Chance habe, sie zu retten. Denn das macht doch die Intention von Gessens Essay aus, wenn am Ende gesagt werden kann, nein, es endete nicht in der Liquidierung von Gaza und der Vergleich war daher falsch. Dem hatten Imme Scholz und Jan-Philipp Albrecht nur wenig entgegenzusetzen. Hilflos wirkte stattdessen der Versuch ihrer Positionierung, als Imme Scholz etwa von Mascha Gessen wiederum nach ihrer Haltung befragt, nur auf die Traumatisierungen verwies.
Was unsere Büroleitungen heute berichtet haben, ist, dass der Effekt auf die Gesellschaften eine Traumatisierung ist. Und zwar in Israel durch diese Erschütterung des Sicherheitsversprechens und in Ramallah und Gaza natürlich durch diese Gewalterfahrung und den massenhaften Tod.
Mascha Gessen interessiert im Augenblick auch nicht die Frage nach der Hamas, sondern allein das Elend jetzt in Gaza.
I think at the moment,
das, was dringend ist, also für die Menschlichkeit, ist nicht Hamas. Es ist, was passiert in Gaza.
It is what is happening to Gaza.
Der Debattenraum aber, das wurde deutlich, muss geöffnet werden. Es wird zu viel aus falscher Rücksichtnahme über die aktuellen Missstände und durchaus auch Kriegsverbrechen geschwiegen.
Thomas Fitzel berichtete über eine Diskussionsveranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin mit Mascha Gessen. Der Titel Europäische Kulturhauptstadt, der hat schon so manchen Ort ins Rampenlicht gerückt, den man sonst vielleicht eher übersehen hätte, was ja schade wäre. Im neuen Jahr gibt's 3 neue Tartu in Estland, Bodø in Norwegen und zum Auftakt Bad Ischl im Salzkammergut. Wobei nicht nur der Ort, sondern der Ort und das ihn umgebende Salzkammergut mit seinen 23 Gemeinden den Titel erhalten haben. Oliver Schosch berichtet.
Die perfekte Einstimmung bei einer Autofahrt ins Salzkammergut. Die Musik des größten Liedermachers der Region, Hubert von Geusern. Er trägt seinen Heimatort im Salzkammergut im Namen, Bad Geusern. Auch hier wird das Europäische Kulturhauptstadtjahr stattfinden und Hubert von Geusern wird eine zentrale Rolle spielen. Doch dazu später mehr. Von der Autobahn A1 von Wien kommend biegt man kurz vor Salzburg ab Richtung Süden. Es geht durch Gmunden durch und dann geht es schon los. Die Landstraße führt bergab und man fährt auf den tiefblau funkelnden Traunsee zu. Er liegt spektakulär zwischen den Bergen. Und es wird noch beeindruckender nach einer weiteren Dreiviertelstunde Fahrt am Hallstätter See. Die Landschaft erinnert an einen Fjord in Norwegen. In Hallstatt geht es direkt zur Salzbergbahn. 300 Meter nach oben auf Schienen auf den Salzberg. Ihm hat das Salzkammergut seinen Namen zu verdanken.
So, dieses enge Tal.
Hans Reschreiter ist der Forschungsleiter im Salzbergwerk. Er steht draußen und erzählt einer Besuchergruppe über Hallstatt, dass es die älteste aktive Salzabbaustätte der Welt ist und dass hier schon Steinzeitmenschen Salz herausgeholt haben.
Wir haben salzhaltige Quellen. Es gehen die Tiere dorthin und es wachsen ganz andere Pflanzen dort. Und vor 7000 Jahren haben die Menschen beschlossen, dem Salzwasser nachzugraben und sind dann in über 30 Metern Tiefe auf Steinsalz gestoßen.
Vor rund 3500 Jahren in der Bronzezeit, als es dann Bronzewerkzeuge gab, haben die Salzbergarbeiter bis zu 300 Meter tief gegraben. Auf einer Führung können Touristen sehen, was von den prähistorischen Salzabbaustätten noch übrig ist. Und das ist auch ein zentraler Bestandteil des Programms der Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut.
Natürlich ist der Salzabbau ein wichtiger Aspekt.
Elisabeth Schweger ist die Intendantin der Kulturhauptstadt.
Kulturhauptstädte haben schon zum Inhalt, dass sie sich mit einer Stadt oder in dem Fall mit einer ganzen alpinen ländlichen Region auseinandersetzen, was historisch passiert ist.
Ab dem späten 17. Jahrhundert wurde das Salzkammergut vom Hause Habsburg übernommen. Die Habsburger sollen mehr als ein Viertel ihres gesamten Reichtums aus dem Salzabbau erwirtschaftet haben. Ein wichtiger Ort der Salzgewinnung wird nun zur zentralen Kunstausstellung, das alte Sudhaus, eine Fabrikruine in Bad Ischl. Hier wurde früher das aus dem Berg herausgespülte Salz, die Salzlauge, hineingeleitet und in einer großen Pfanne zum Verdampfen gebracht.
Das Sudhaus steht seit vielen Jahrzehnten leer. Es sind wunderschöne Räume und es kommt auf jeden Fall die Stadtbibliothek hinein. Und es soll zum Teil ein Kulturzentrum werden.
Auch der dunkelste Teil der österreichisch-deutschen Geschichte wird beim Kulturhauptstadtjahr nicht ausgelassen. In Ebensee am Traunsee gab es zwischen 1943 und 1945 eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen. Nicht weit von der Siedlung geht es in den Gedenkstollen hinein. Eine bis zu 8 Kilometer lange Tunnelanlage, die die Zwangsarbeiter in den Berg graben mussten für eine von den Nazis geplante Raketenfabrik, die es dann aber nie gab. In einem vorderen Tunnel wird es auch ein Projekt der Kulturhauptstadt geben, erzählt Simone Barlian. Sie leitet den Bereich Bildende Kunst. Das Projekt ist von der japanischen Künstlerin Chiharu Shota. Sie ist bekannt dafür, große Räume mit einem Geflecht aus roten Fäden auszufüllen.
Das werden rote Fäden sein mit roten Gewändern, weil sie irgendwie auch darauf anspricht, dass irgendwie so die Kleidung eben auch die zweite Haut ist und dass die Kleidung irgendwie auch daran erinnern sollen an dieses vergangene Leben hier.
Die Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut behandelt eine ziemlich große Bandbreite an Themen aus verschiedensten historischen Epochen und die Jetztzeit. Für die stehen unter anderem der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst und Hubert von Geusern. Beide sind Teil des Kulturhauptstadtkomitees und treten auch beim Eröffnungskonzert am 20. Januar in Bad Ischl auf. Hubert von Geusern hat dafür eine ziemlich außergewöhnliche Aktion vorbereitet. Er hat 1000 Menschen aus der Region aktiviert, um einen großen Chor zu bilden. Bei der Eröffnungsfeier wird dieser Chor jodeln. Das Projekt ist noch geheim, doch so klang mal ein früheres Jodelprojekt von Hubert von Geusern.
Bad Ischl und das Salzkammergut sind europäische Kulturhauptstadt. Am 20. Januar ist die große Eröffnungsfeier. Und was die Kulturwelt sonst noch bewegt, weiß Gregor Sander, der schon die Zeitungen gesichtet hat.
Wie schnell kann die Kunst auf die Realität reagieren? Etwa auf die Terroranschläge der Hamas in Israel vom 7. Oktober. Ziemlich schnell, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Aus der Lähmung ins Machen kommen. Diesen Wunsch hatte Sapir Heller, erzählt Christiane Lutz. Heller ist Israelin und Theaterregisseurin. Sie lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Deutschland. Am Münchner Volkstheater inszenierte sie nun, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt, in 17 Schritten. So heißt der Text der israelischen Autorin Maya Arad Yassur, den diese 10 Tage nach dem Massaker als unmittelbare Reaktion darauf verfasste, und Folgendes ist auf der Bühne zu sehen. Die Schauspielerin Nina Steils steht mit gebeugten Knien in einer halben Hocke, jener halben Hocke, bei der die Oberschenkelmuskulatur binnen Sekunden zu brennen beginnt. Ihr wurde gerade buchstäblich der Stuhl unterm Hintern weggezogen. Aus dem Off kommt eine Stimme vom Band, die in sehr hoher Geschwindigkeit spricht und die ihr diktiert, was sie jetzt zu tun hat. Die Schauspielerin bleibt das gesamte Stück in dieser schmerzhaften Haltung, was die Kritikerin respektvoll erwähnt, aber die noch größere Leistung scheint ihr, dass es überhaupt so schnell zur Aufführung kam, denn künstlerisch spontan auf Aktuelles zu reagieren, ist am Theater fast unmöglich, weil Termine auf Monate vorgeplant sind und Proben mindestens Wochen dauern. Sapir Heller aber war hartnäckig und ist jetzt mit dem Stück auf Tour, zeigt es in Frankfurt, Oberhausen, Darmstadt, Wien, Bremen, Mannheim, Stuttgart, bald auch in Israel. In der Taz stellt Konstantin Nowotny die Frage, können Linke noch guten Gewissens hinter Israel stehen? Um sie dann mit einem klaren Ja zu beantworten und gleich einen praktischen Grundkurs zum Thema zu geben. Linke können benennen, wenn Israel in boshafter Absicht unterstellt wird, wie die Nazis zu agieren, selbst wenn es jüdische SchriftstellerInnen sind, die Gaza mit dem Warschauer Ghetto gleichsetzen, wenn wahrheitswidrig Zionisten sind Faschisten gerufen und Terror als Widerstand verharmlost wird. Gleichzeitig fordert Nowotny aber auch, Linke können auch opponieren, wenn Israels Verteidigungsminister die totale Belagerung von Gaza verlangt und Zehntausende ZivilistInnen sterben oder wenn radikal-religiöse Siedler im Westjordanland Jagd auf ihre arabischen NachbarInnen machen, so der Taz-Autor. Ausnahmslos in Schwärmen gerät man hierzulande, wenn es um die Bilder von Caspar David Friedrich geht. Vielleicht, weil in diesen schwierigen Zeiten dessen Bilder so einfach ans Herz gehen. Stefan Trings von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat die Jubiläumsschau des großen Wolkenmalers und Nebelfachmanns zum 250. Geburtstag in der Hamburger Kunsthalle gesehen und freut sich nun wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum auf das, was da noch kommt. In dem sorgsam choreografierten und für deutsche Museen keinesfalls selbstverständlichen, miteinander abgesprochenen Friedrich-Feuerwerk folgen auf Hamburg weitere 3 Raketenstufen, jubelt er. Denn sowohl Berlins alte Nationalgalerie als auch Dresdens Galerie Neuer Meister planen große Ausstellungen, bevor Greifswald in des Künstlers eigentlichen Geburtstagsmonat September 2024 mit Festivitäten und ab dem 16. Oktober mit Caspar David Friedrich Heimstatt das Jubeljahr ausklingen lässt. Wer sich an dieser Stelle fragt, ob das nicht vielleicht auch ein klein wenig zu viel des Guten ist für einen Maler, der in den letzten Jahrzehnten ja nicht gerade an zu wenig Präsenz litt, der muss sich dann einfach von der Kritikerbegeisterung für die Hamburger Ausstellung anstecken lassen. Es war die richtige Entscheidung, die Werke Friedrichs verstärkend auf satt dunkles Laubgrün zu hängen, wie die Schau ohnehin alles richtig macht, weil sie seine Aktualität mit jedem der 70 Gemälde belegt, so Trings in der FAZ. Und irgendwie ja auch schön, wenn das Leben einfach mal so einfach ist.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.